Seid ihr auch so fit wie ich? Wir gehen mal ein paar, ich darf hier gar nicht drüber, gell? Wir gehen mal ein paar Schritte des Glaubens. Wer kann und mag, steht doch mal gerade auf. Wir gehen genau 7 Schritte des Glaubens. Wisst ihr, wie die gehen? Man bleibt auf der Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angekommen. Drehen wir uns einmal und strecken uns und setzen uns. Kurzer Weg des Glaubens. Also des Glaubens, weil es einfach hier in den heiligen Hallen ist. Ja? Dürft euch gar nicht widersetzen. Wer mag, kann aber auch gern stehen bleiben. So, das Thema eben dieses Leben in der Kraft oder aus dem Wort Gottes oder erleben und auch weitergeben. Es ist sehr schön, jetzt in den Liedern kam das sehr schön raus, ob Englisch oder Deutsch. Und auch wenn wir noch zurückblicken, eigentlich so in den Predigten in den letzten Monaten, auch den Zoom-Predigten und auch bei dem Bibelabend immer wieder dieses Thema Leben aus dem Wort Gottes und das Weitergeben. Wie geht es? Und das ist schon ein bisschen länger her, aber dann war der Erwin da, wo er einen Teil von dem Seminar gemacht hat. Und das war ja auch das Ziel, wie können wir aus dem Wort Gottes leben und wie können wir das weitergeben? Einfach dieses Leben im Alltag. Und wir haben hier so einen schönen See in der Nähe und der Eggerisee. Und der gefällt mir sehr gut, weil der für mich das Bild sehr schön wiedergibt vom Leben aus dem Glauben und Leben, den Glauben weiterzugeben. Also es gibt noch einen anderen See, der ist viel berühmter noch. Das Tote Meer ist ja auch ein See eigentlich. Der ist viel berühmter. Weil er eben tot ist. Aber der Eggerisee, der ist eigentlich, ich glaube, in der geistigen Welt viel berühmter, weil der ist so richtig schön sauber. Sogar, dass wir Trinkwasser rausnehmen können. Und das hat einen ganz simplen Grund und das ist ein Bild für unser Leben. Und zwar der Eggerisee, der ist so schön sauber. Ey, gestern wieder habe ich da gestaunt, dieses schöne Türkisgrün. Ich habe gesagt, oh, ich mag mich so richtig satt sehen an den Farben. So wie der Frederik, kennt ihr den? Der hat ja auch so richtig aufgesogen, der hat zwar stinkefaul nichts gemacht, aber so richtig die Farben rausziehen, ist oh, so schön. Wenn es jetzt so bewölkt ist und so regnerisch, dann muss man sich an die Farben wieder erinnern. Warum ist der so sauber? Ist ganz einfach. Der Eggerisee hat einen sauberen Zufluss und einen Abfluss. Und das macht alles ganz einfach. Und das ist in unserem Leben auch so. Wenn wir einen sauberen Zufluss haben vom Wort Gottes, und dann auch wieder einen Abfluss, dass wir es weitergeben, dann reinigt es uns. Es wird generiert. Wir werden generiert. Und das Tote Meer hat nur einen Grund, warum es tot ist, weil es hat nur Zufluss und hinten macht es dicht. Es hat keinen Abfluss. Und das wäre schade, wenn es in unserem Leben so wäre. Wenn ich überlege, spontan, das schlägt mein Herz dafür, spontan überlegt, was kommt mir in den Sinn, wenn ich überlege, Leben aus der Kraft des Wortes Gottes. Was ist die Kraft des Wortes Gottes? Oder die Kraft und das Wort Gottes? Da kommt mir eigentlich spontan, was mich immer wieder berührt hat, ein ganz einfaches, simples Wort, Hebräer 1,3. Da steht, Gott hat alles. Und dann müssen wir fragen, was ist alles? Wisst ihr, was alles ist? Alles ist alles. Gott hat alles erschaffen, durch die Kraft seines Wortes. Boah, was ist das für eine Power? Was muss das für eine Power sein? Wo Gott spricht und es geschieht. Das ist gewaltig. Also durch das Wort Gottes ist alles, was wir sehen, ist es erschaffen worden. Jetzt kann man sagen, es gibt sogar eine Religionsgruppe, die sagt, ja, das hat er damals gemacht, aber heute eben nicht mehr. Da müssen wir das Wort Gottes entgegenhalten. Das ist auch das, was ich euch mitgeben möchte, uns mitgeben möchte, immer diesen Glaubensrichtungen, die entgegen vom Wort sind, das Wort Gottes entgegenhalten. Da können wir einfach sagen, Hebräer 13,8 steht geschrieben, Gott, Jesus, er ist derselbe. Und zwar gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir uns das überlegen, das Wort Gottes, es ist dieselbe Power, es ist dieselbe Kraft. So wie Gott damals 1. Mose 1,3 gesprochen hat, es werde und es ward. Es ist dieselbe Power. Und wenn wir das uns überlegen, was das ausmacht, dann verändert uns das. Dann können wir eigentlich nicht so bleiben. Das ist die Kraft vom Wort Gottes. Das andere, was mir einfiel, ist Hebräer 4, 12. Da zeigt es eher, was das Wort Gottes in uns macht, wenn wir dem Wort Gottes Raum geben. Hebräer 4, 12 sagt, denn das Wort Gottes, es ist lebendig und es ist wirksam. Das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes nehmen und öffnen und uns zeigen machen, dann ist es lebendig, dann ist es wirksam in unserem Leben. Und was macht es? Und das finde ich noch viel stärker. Was macht das Wort Gottes? Es scheidet Seele und Geist. Ich denke immer, es geht. Ich möchte einfach in meinem Leben, dass dieser ganze seelische Schrott rausgeht. Da bete ich, dass das Wort Gottes in mein Leben kommt und diesen seelischen Mist, jede Religiosität, jede Frömmigkeit, muss ich sogar sagen, die entgegen vom Wort Gottes ist, die entgegen vom Geist, vom Willen Gottes ist, muss raus. Die möchte ich nicht bei mir drin haben. Diese ganze religiöse Zeugs, was sich auftut, dieser seelische Mist, das macht das Wort Gottes. Es scheidet, es trennt Seele und Geist. Und ist ein, es trennt auch Mark und Bein. Das macht der Metzger, ganz klar. Der trennt das sauber, zack, 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 mit dem Messer. Müsste man sehen, wie schnell das geht. Und das macht das Wort Gottes in uns. Es trennt auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Das ist das Wort Gottes, die Kraft vom Wort Gottes. Und wenn wir dem Raum geben, dann verändert es uns. Wichtig ist, dass wir offen sind fürs Wort Gottes und dass wir dem Raum geben. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Der Paulus sagt es so schön auch im 1. Korinther 1, 18. Da sagt er es so schlicht und so schön, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wow, Gott, dein Wort ist mir eine Gotteskraft. Wenn wir so in den Tag starten, dein Wort, was ich jetzt lese, was ich jetzt öffne, ist mir eine Gotteskraft. Und ich mache das bei jedem Mal, wenn ich das Wort aufmache, dann bete ich immer, Herr, öffne du mir jetzt dein Wort. Ich kann es lesen, aber ich muss es durch den Geist Gottes verstehen lernen. Öffne du mir dein Wort. Mach es, mach mir dein Wort, dass es zu meinem Wort wird. Dass ich verstehe, was du willst. Und der Heilige Geist ist ja der Autor der Heiligen Schrift. Und der hat nur einen Wunsch. Und das muss uns bewusst sein. Wenn wir beten, öffne uns dein Wort, Herr, dass wir es verstehen, dann muss uns bewusst sein, dass wir auch sagen, der Heilige Geist, der hat so ein großes Interesse dran, dass wir das Wort Gottes bestmöglich verstehen. Der Autor der Heiligen Schrift und dass alles Störende weggeht. Also, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, aufzehren, dass es uns verändert. Das ist ganz wichtig. Die Frage ist, wie gehen wir damit im Alltag um? Was macht das Wort Gottes mit uns im Alltag? Und dann gibt es ein ganz einfaches biblisches Prinzip. Man kann es auch ganz einfach auswendig lernen, 6, 7, 8, das kann man, Galater 6, Verse 7 und 8, Galater 6, 7 und 8, da steht drin von der Saat und von der Ernte. Das, was wir säen in uns, das werden wir auch ernten. Also wenn wir Schrott in uns säen, werden wir Schrott ernten. Es ist so einfach. Wenn wir Gutes säen, werden wir Gutes ernten. Und vor allen Dingen das Wichtigste, das biblische Prinzip ist, das Wort Gottes, Jesus sagt es auch in so vielen Gleichnissen, das Wort Gottes ist der Same. Und es geht darum, dass wir den Samen, das Wort Gottes in uns aufnehmen und dass es viel Frucht bringt. Jesus braucht das Bild, wenn wir das machen, dann bringt es 20, 50, 100-fältig Frucht. Und ich sage, ich will 1000-fache Frucht und noch mehr. Wir dürfen darin wuchern mit dem Wort Gottes. Da sind wir oft weit entfernt. Also was wir säen, meine Frau ist die Gärtnerin, wenn sie Kürbis sät, dann kommen keine Tomaten. Sei denn, sie hat das falsche Bäckli geholt. Aber sie kennt sich aus in ihrem Job. Und wenn wir Rührbli säen, dann ernten wir Rührbli. Und was säen wir, wenn wir Wort Gottes in uns säen? Das Wort Gottes. Und wie machen wir das praktisch? Ich sage euch, wie ich das ganz praktisch mache. Ich nehme das Wort Gottes und ich sähe es in meine Augen. Ich will mich so richtig satt sehen an dem Wort Gottes. Das muss ich richtig einprägen, einbrennen, das Wort Gottes. Und es gibt so viel Schrott, wenn wir Fernsehen und Zeitungen und das ganze Zeug sehen, Und manchmal müssen wir was sehen, was wir gar nicht sehen wollen. Da müssen wir halt wegschauen. Aber ich sage, das Wort Gottes, wenn wir das aufnehmen, dann ernten wir es auch. Dann ernten es auch unsere Augen. Es gibt Veränderung. Der Paulus betet es ganz stark in Epheser 1,18. Dann sagt er, oder er macht es eigentlich zum Gebet: Ich danke dir für erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und erkennen, wie reich das Erbe ist für alle deine Heiligen. Will sagen, je mehr wir das Wort Gottes öffnen und lernen, lesen und leben, umso mehr erkennen wir den Willen Gottes, was Gott will, für unser Leben und für unser Umfeld, für die Welt. Und das mehr und mehr. Das Erste, wir müssen das Wort Gottes säen in unsere Augen. Dann müssen wir das Wort Gottes säen in unserem Mund. Manchen ist es nicht so bewusst, aber es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes in unserem Mund säen. Und zwar, wenn wir das Wort Gottes aussprechen, dann passiert etwas. Stellt euch vor, Jesus hätte das Wort Gottes nur gedacht. Wir säßen heute nicht hier. Wahrscheinlich nicht. Jesus, die Kraft des Wortes Gottes bei Jesus war, dass er das Wort Gottes ausgesprochen hat. Und dann ist was passiert. Die Teufel sind geflohen und Menschen wurden geheilt und. Das ist die Kraft vom Wort Gottes, weil Jesus es ausgesprochen hat. Er war selber Wort Gottes und hat dieses kraftvolle Wort ausgesprochen. Und ich sage euch, eine Offenbarung ist ja für uns eine Vision, ein Trostbuch, was kommt. Und wenn wir Offenbarung 12, 11 lesen, dann ist der Mund, hat ein ganz bedeutendes Zeugnis, ganz bedeutende Situation. Davor, Offenbarung 12, 10, kommt noch was anderes, auch noch wichtig. Da steht, dass der Teufel Tag und Nacht vor dem Thron Gottes steht und die Gerechten oder die Auserwählten anklagt. Wir müssen wissen, wenn wir flach liegen und sind unter die Räder gekommen vom Widersacher. Das ist normal. Das gehört zu unserem Business, das gehört zu unserem Christsein. Aber wichtig ist, dass wir wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Das ist wichtig. Und auch, das ist ganz wichtig, dass wir bombardiert und torpediert werden. Das gehört zu unserem Christenleben. Sonst ist es nicht echt. Sonst ist irgendwas anderes, glaube ich immer. So, da steht, dass der Widersacher die Gerechten Tag und Nacht vor dem Thron Gottes anklagt. Das heißt, das ist ja eigentlich ein absolut armer Kerl, oder? Sagen wir, der hat einen 24-Stunden-Job, der hat keine Gewerkschaft. Weißt du, wir müssen ja nur 8 Stunden schaffen, plus. Aber der steht Tag und Nacht vor dem Thron. Und was macht der da? Und dann klagt er die an und dann heißt es Offenbarung 12, 11, sie, die Gottesschar, sie haben überwunden den Widersacher und die Feinde Gottes, womit? Mit dem Dreifachen, jetzt kommt nämlich der Mund. Das Erste, durch des Lammes Blut, dadurch, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Das ist unser Zeugnis. Darin überwinden wir den Widersacher, dass wir es anwenden und sagen, ich und mein Haus, wir stehen unter dem Blutschutz Jesu. Da würde ich gerne mal eine Predigt machen, da haben wir null Ahnung davon. Und es ist so eine Power im Wort und auch in der Kraft des Blutes. Also in der, sie haben, diese Gottesschar, sie haben überwunden den Widersacher und diese ganze Teufelsschar durch des Lammes Blut, und jetzt kommt's, durch das Wort ihres Zeugnisses, dass wir reden, dass wir das Wort Gottes bezeugen, dass wir das Wort Gottes aussprechen, darin überwinden wir. Nicht, dass wir stumm sind und nichts sagen. Und zwar, das ist noch ganz stark, Korinther steht, er hat das Wort Gottes, sagt er, zur Zeit und zur Unzeit. Gut, wir müssen immer hören, was und wann und wie wir sagen, durch den Geist Gottes führen lassen. Aber wichtig ist, dass wir reden, dass wir das Wort Gottes weitergeben. Und das Dritte ist eben das Erste durch das Lammesblut, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und das Dritte, sie haben ihr Leben nicht geliebt. Sie haben ihr Leben hingegeben bis zum Tod. Das heißt eigentlich, dass wir unser Leben hingegeben haben für Jesus, dass wir für Jesus leben. In diesen drei Dingen überwinden wir den Widersacher und die ganze Teufelsschar. Das ist die Power des Wortes Gottes, die Kraft des Wortes Gottes. Und das müssen wir wissen. Und wir wissen so wenig aus dem Wort. Schaut euch mal, was der Thomas vorhin gelesen hat. Matthäus 4, 1 bis 11. Andauernd kommt der Kerle, der Widersacher, mit dem Wort Gottes. Und wisst ihr, was ich sage? Ich kenne das Wort Gottes besser als der. Und ich will es noch besser kennenlernen. Der schlingelt mir das Wort nicht rum. Er kommt mit dem Wort Gottes, wie ganz am Anfang, wie eine Schlange. Schlingelt rum. Sollte, Zweifel. Und da müssen wir wissen, und wir wissen es nur, wenn wir es vorher gelernt haben, mit dem Schwert, das ist eine der Waffenrüstung, Das Schwert ist das Wort Gottes. Wenn wir lernen, mit dem Schwert umzugehen, das ist geistiger Kampf. Und dass wir wissen, wie er kommt. Wir müssen sehen, Jesus wehrt sich dreimal in Matthäus 4, dreimal mit dem Wort Gottes. Und nachher flieht die Widersacher, zog ab. Und Engel Gottes, 4,1, Engel Gottes kamen und dienten Jesus. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und das möchte ich im Alltag erleben. Das möchte ich im Alltag auch weitergeben. Das ist so wichtig. Und das Dritte, also wir müssen das Wort Gottes sehen in unsere Augen. Wir müssen das Wort Gottes säen in unserem Mund und dann das Wort Gottes säen in unsere Ohren. Deswegen haben wir auch zwei. Und das ist wichtig, wenn wir nämlich schon sprechen, ich mache das wirklich auch in der stillen Zeit, ich laufe so wie hier, sage ich jetzt in meine stille Zeit heute Morgen, ich laufe rum und ich spreche das Wort Gottes aus und das Tolle, was passiert, ich spreche es in die sichtbare Welt und ich spreche es in die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt flieht. Alle Teufel fliehen, weil sie das nicht ertragen können, dass so eine Power im Wort Gottes ist, dass sie abhauen. Das müsst ihr euch vorstellen. In dem Moment, wo wir Wort Gottes sagen, hier ist kein einziger Teufel drin, weil hier das Wort Gottes mit Mikrofon und so weiter verbreitet wird. Wir müssen es wissen. Hier ist Machtbereich Jesu. Und da, wo wir das Wort Gottes aussprechen, da hat es eine Power. Da fliehen die und hauen ab. Und das macht was mit unserem Umfeld, und ich sage euch, es macht was mit uns. Es macht was, wenn wir wissen, boah, so eine Power hat das Wort. Yes. So, ich muss lernen, dass ich das Wort Gottes ausspreche, damit meine Ohren endlich was Gutes hören. Und zwar die Kraft vom Wort Gottes. Und dann spreche ich es aus, selbst wenn ich morgens, wenn die anderen noch schlafen, noch flüstern. Es ist immer noch so laut, dass es meine beiden Ohren hören. Und meine Ohren werden dadurch geheiligt, weil Gottes Wort ist heilig. Und wenn ich es ausspreche, dann werden die richtig gereinigt, geputzt. Ich putze meine Augen, ich putze meinen Mund, ich putze meine Ohren. Regelmäßig. Durch das Wort Gottes. Weil es eine Power hat. Es hat eine Reinigungs-, Heiligungskraft. Das Wort Gottes. Und es ist so oft so viel verloren gegangen davon. So, in die Ohren. Und warum? Damit meine Ohren das Wort Gottes hören. Deswegen sagt auch der Hebräerbrief, verlasst nicht eure Versammlungen. Der will nicht einfach, dass wir die Liste voll haben und sagen, toll, wir waren wieder so viel. Der will nur eins. Er weiß, das Wichtigste ist, dass wir in der Gemeinde Jesu unter das Wort Gottes kommen. Dass wir das Wort Gottes hören, weil es uns verändert, weil es eine Kraft ist. Und dass wir nicht überlegen, gehen wir heute, gehen wir morgen nicht oder so, sondern es ist Standard, wir gehen. Es gibt nur ganz selten Fälle, wo wir nicht in Gottesdienst gehen. Dass wir das Wort Gottes hören und ich sage euch, mir ist es zu wenig. Ich verhungere und ich muss mehr haben und ich tue jeden Morgen, habe ich einen MP3-Player, ich stehe ein bisschen früher auf und höre dann 40, 50 Minuten Predigten. Und wenn die nichts sind, dann tue ich die wieder auf Seite und sage, okay, es ist nicht ganz nach dem Wort Gottes. Und wenn es andere Predigten, ich sage, ich habe euch schon manche Predigten 80, 100 Mal gehört, die gehen dann so anderthalb Stunden, deswegen wollte ich das jetzt anpassen. Und das hat so eine Power, der übersetzt eben noch von Englisch ins Deutsch nachher. Und es hat so eine Power, und da sage ich, da will ich mehr davon, ich habe Hunger danach. Und wisst ihr, was ist passiert? Dieser Hunger weckt neuen Hunger. Das ist die Kraft vom Wort Gottes. Also, dass unsere Ohren hören, es ist so stark. Wenn wir wieder in der Offenbarung reinschauen, Offenbarung 2. und 3. Kapitel, da steht 7-mal, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Und es scheint 7-mal um mehrmals wichtig zu sein, dass wir hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt, was er uns persönlich sagt. Dass unsere Ohren offen sind für das Wort Gottes. Also wichtig ist, dass wir das Saatgut, den Samen des Wortes Gottes ausstreuen in unsere Augen, in unserem Mund, in unsere Ohren und dann natürlich in unsere Umgebung. Das ist ganz wichtig, dass wir es säen. Wir sind Sämänner, wir sind Säfrauen, die das Wort Gottes nicht für sich behalten und verstecken und was alles, sondern die es weitergeben. Unser Job ist das Säen vom Wort Gottes. Aber wir müssen es zuerst mal in uns säen, dass es richtig verankert wird und fest ist. Das Wort Gottes säen und Gott lässt wachsen. Ich muss nicht wachsen machen und lassen und Zeug. Gott lässt wachsen und dafür dürfen wir beten. Unser Job ist das Säen vom Wort Gottes in alle Bereiche, wo es eben geht. Und das sind Dimensionen, die wir zum Teil nicht verstehen von der sichtbaren oder unsichtbaren Welt. Jesus sagt es einmal ganz schön einem Lehrer Israels in Johannes 3,12, wo er sagt, ihr, da meint das ganze Volk Israel, alle Frommen und Gelehrten und Schriftgelehrten, sagte, ihr versteht ja noch nicht einmal die irdischen Dinge. Wie wollt ihr denn dann die himmlischen Dinge verstehen? Und bei uns ist genauso. Wir verstehen die himmlischen Dinge nur durch das Wort Gottes, durch Wort und Geist. Jesus sagt in Johannes 6,63, meine Worte, die sind Geist und Leben. Und wir verstehen nur den Auftrag Jesu und was Jesus will, durch Wort und Geist, durch Jesu Wort und durch seinen Heiligen Geist, durch nichts anderes. Das öffnet uns überhaupt diese Sphäre vom Reich Gottes. Und da müssen wir immer wieder hinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Krise hattet. Habt ihr schon mal, ich muss mal gerade das Ding verlassen. Habt ihr schon mal eine Krise gehabt? Also ich habe schon eine gehabt, gar nicht so lange her. Also Krisen gibt es ja verschiedene. Also die Zeit ist für mich eine absolute Krise. Das ist jetzt noch die Einleitung gleich fertig. Es gibt ja Krisen wie zum Beispiel, dass wir in einer absoluten Hilflosigkeit sind. Einfach in einer Situation drin, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen. Wo wir beten und Sachen machen, wo wir einfach kein Land in Sicht sehen. Es gibt Situationen wie Arbeitslosigkeit, Finanznot. Auch in Beziehungen, das kann auch so eine Not sein, so eine Krise, wenn man vor allen Dingen so eng lebt, mit den Nachbarn oder Freunden, Familie, das kann richtige Krisen auslösen, wo man aneckt oder in Schulen, wenn so einer die ganze Klasse terrorisiert und so weiter. Es gibt einfach Krisen. Und das ist die Frage, was machen wir in diesen Krisen? Was machen wir in diesen Krisen und wie wenden wir das Wort Gottes an? Entweder lassen wir es einfach über uns ergehen und sagen, das wird schon wieder, schlechter Trost. Mieser Trost will ich nicht. Oder wir gehen aktiv da rein. Wie können wir aktiv da reingehen? Also ich bin ja arbeitslos geworden im Oktober. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Und es war für mich wirklich ein Schlag. Und dann musst du dich entscheiden, bist du jetzt einfach sauer auf die Leute, die das alles bewirkt haben? Oder segnest du sie? Und sagst, ich lebe nach dem Kana-Prinzip. Wenn Gott uns was Gutes, oder ich sage so, wenn etwas Gutes ausgeht, wie in Johannes 2, Kana, dann ist es einfach weg. Nein, Reich Gottes ist anders. Reich Gottes ist so, wenn uns das Gute ausgeht, dann schenkt uns Gott Besseres. Danach lebe ich. Das wusste ich vorher schon. Herr, wenn mir das Gute hier ausgeht, dann schenkst du Besseres. Und ein zweites Wort, was mir wirklich wieder ganz neu eingebrannt ist, was ich auch in einer anderen Krise schon mal hatte, Philipper 4, 19, Gott wendet alle Not. Und dann mache ich das zu meinem Gebet und sage, Herr, ich bin jetzt hier voll in der Not drin. Ich muss meine Familie versorgen. Ich bin voll gegen die Wand gefahren. Und ich weiß nicht, warum. Es interessiert mich nicht, warum. Es ist einfach Tatsache. Und jetzt spreche ich das Wort Philipper 4,19 rein. Du Gott, du wendest alle meine Not. Es steht hier schwarz auf weiß in Philipper 4,19. Und ich möchte das sehen. Ich bedränge den Herrn. Das ist wirklich wie die Witwe in Lukas 18. Die bedrängt den ungerechten Richter und dann sagt Jesus nachher, wenn sie schon zu ihrem Recht kommt, wie viel mal mehr ihr, weil ihr einen himmlischen Vater habt. Und dann sagt Lukas 18, 7, sagt Jesus nur, findet er, wenn er kommt, den Glauben bei euch. Dann sage ich, den Glauben, den soll er bei mir finden. Also, dass wir sagen, ich bringe dir diese Not, ich stecke wirklich mit dem Kopf voll da drinne, ganze Zeugs. Und ich bete regelmäßig, Philipper 4,19, Gott, du wendest alle Not. Du machst alle Not, kannst du wenden in Segen. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo ich gekündigt wurde, das braucht immer ein bisschen Zeit, bis du es dann wirklich begriffen hast. Da kam ein lieber Bruder, oder ich habe vorher mit ihm ausgemacht, dass wir abends ausgehen. Da habe ich gedacht, ist noch interessant, wie der Herr das führt. Einfach auch zum Trost. Und dann war er gerade da, der liebe Boris, saß dann noch am Sofa, da kam ein anderer Bruder rein, Und kam so, und da sitzt ja gerade keiner, und sagte, oh Bruder, ich bin so betrübt. Und dann war es an mir zu sagen, ja, es ist wirklich ganz schlimm. Es ist wirklich, wir tun jetzt miteinander Trübsal blasen. Nein, wie soll ich euch was sagen? Mir kam ein Wort Gottes hoch, ich habe das nicht vorher gewusst. Und ich war so richtig zornig, ich kam mir so vor wie Jesus im Tempel, wo er die ganzen Zeugs da rausschmeißt. Und dann habe ich gesagt, Bruder, geht's dir eigentlich noch? Wie der gesagt hat, er ist bekümmert, hat er gesagt, bekümmert. Da kam mir das Wort Nehemia 8,10 hoch. Da sage ich, Bruder, geht's dir eigentlich noch? Was liest du in Nehemia 8,10? Da steht, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hör auf mit dem Schrott. Und da war ich richtig erschrocken, weil ich habe es nicht geplant gehabt. Das ist einfach, weil es, wenn er gesagt hat, ich bin so, es tut mir so leid, wäre es vielleicht nicht gekommen. Aber es ist einfach dieses bekümmert. Nein, steht, ich lese im Wort, ich soll nicht bekümmert sein. Und es macht was mit mir. Ich habe mich immer wieder daran erinnert, wenn die Bekümmertheit hochkommen will, verschwinde im Namen Jesu. Ich bin nicht bekümmert. Ich freue mich nicht an dem Zeugs, was ich gemacht habe, sondern ich freue mich in Jesus. Das ist mein Anker. Und dann lernen wir, was wir aussprechen, auch zu glauben. Und ich war so 2 Wochen, ist es mir wirklich schwer gefallen. Immer wieder dran gedacht, was machen wir, was können wir machen. Und ich sage euch, nach 2 Wochen hatte ich eine Tagung in Krishona oben auf dem Berg. Das ist so mein Heimatort, oder einer der Heimatorte, wo ich gerne hinfahre. Da habe ich die Ausbildung gemacht in Basel oben. Bin ich hochgefahren und ich wusste schon von früher, war lange nicht mehr da, darf man nur 50 fahren. Ich bin 40 gefahren und auf einmal sehe ich einen Blitz. Also jetzt musst du wirklich konzentrieren, dass du 40 fährst. Und dann bin ich da hochgedöckelt und dann kam mir irgendwie ein Sinn. Hey, ich bin so dankbar, was ich hier oben auf dem Berg erleben durfte und lernen durfte. Ich bin so tief dankbar. Und dann habe ich auf einmal angefangen zu danken. Sag, Jesus, ich danke dir, dass ich hier oben lernen durfte, dass ich sogar einen Abschluss geschafft habe. Griechisch, ja, ich wusste überhaupt nicht, wie das gehen soll alles. Und dass du meine liebe Frau geschenkt hast, die Kinder und das, was ich vorher in der Gemeinschaft schon leben durfte. Und jetzt hier und hier. Und ich bin auch dankbar für die 16 Jahre in dem Betrieb, wo ich jetzt war. Dann habe ich gesagt, aber für die letzten 2 Wochen nicht. Wirklich von Herzen habe ich gesagt, weil ich gesagt, da kann ich nicht für dankbar sein. Eine Kündigung, geht's denn noch? Also zutiefst. Und da hat der Herr mir gesagt, für die letzten 2 Wochen nicht. Und da habe ich gesagt, nee. Und dann war einfach Ruhe und auf einmal kam mir das Wort Gottes wieder hoch. 1. Thessalonicher 5,18, wo unverschämterweise steht, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch durch Jesus Christus. Und dann habe ich gesagt, also Herr, wenn ich sogar für die Kündigung jetzt dankbar sein soll, dann ist es dein Wille, kann es sein? Und dann habe ich vielleicht euch unter Tränen einfach gesagt, ich danke dir sogar für die Kündigung, für die 2 Wochen. Wo das Wort mich einfach verändert hat. Und ich sage euch, ich war so tief im Frieden die ganze Tage und viele haben dann gefragt und sowas haben gehört und so, hat mir nichts ausgemacht. Ich war sowas von im Frieden seit dem Moment. Das war für mich so eine Gottesbegegnung. Und jetzt sage ich euch einen Ablöcher. Das war samstags und am Sonntag haben mich dann 2 gefragt, gell, wir haben gehört, du bist gekündigt worden. Ja, ich sage, ist schlimm? Nein, gar nicht. Ich bin so dankbar. Haben die auch gedacht, hat der so noch alle? Und dann habe ich gesagt, habe ich ihnen ganz kurz erzählt von dem Erlebnis da auf der Krishona, da bei der Hoffahrt. Und dann haben sie mich eigentlich abgemacht, indem sie gesagt haben, ja, das ist so, wenn das alles noch so ganz frisch ist, dann nimmt man die Realität nicht so wahr. Und das hat mir so wehgetan. Und ich habe im Stillen gesagt, und sorry, übrigens, der eine vor allen Dingen, der hat dann immer noch rumgeschaut, wenn er noch sieht beim Gespräch, das ist, was ich nicht mache. Nicht, was ich lernen muss auch. Wenn eine Person vor mir ist oder 2, dann sind die vor mir. Dann ist mir egal, was da hinten alles rumläuft. Die sind jetzt vor mir. Ich habe das wieder so schmerzhaft gemerkt. Ich habe ihm tiefst persönlich was gesagt. Und der schaut einfach. Und dann, ich muss mal gerade, da kommt einer. Und das passiert im Alltag auch. Wichtig ist, dass wir es vergeben. Und noch wichtiger ist, dass wir es besser machen. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, es hat mir jetzt eigentlich wehgetan. Ich vergebe dem Lieben, gar keine Frage. Aber mach mich dafür sensibel, dass ich, wenn andere eine Gotteserfahrung gemacht haben, nicht denselben Schrott mache. Dass ich es einfach stehen lasse und wenigstens den Mund halte. Weil wir können es nicht beurteilen, was andere mit Jesus erlebt haben. Und wir sollten das auch nicht bewerten oder sagen, ja, das ist so. Oder hey, also heute redet Jesus überhaupt nicht mehr. Wo hast du den gesehen? Einfach stehen lassen. Das ist auch wichtig, ist auch die Kraft des Wortes Gottes. Jesus spricht zu jedem persönlich, auch durch Geschwister, natürlich auch. Aber auch vor allen Dingen durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Geschehnisse, Situationen. Und wichtig ist, dass wir davon lernen und dass wir das anwenden. Die Frage ist, was machen wir mit unseren Ängsten? Wenn Ängsten auf einmal kommen, da ist sie, kommt mir hier an, was machen wir mit Ängsten? Wie gehen wir damit um, mit Ängsten? Haben wir auch zwei Möglichkeiten und sagen, ja, es ist ganz fürchterlich, ich habe viel Angst und sprechen es aus. Das Schlimme ist, unser Mund macht noch was. Wenn wir Angst haben und es aussprechen, dann verdoppelt sich das. Wir geben dem Raum, wir geben dem Wort, was wir aussprechen, Kraft und Raum. Und zwar dem Wort Gottes und auch nicht dem Wort Gottes. Wenn wir sagen, ja, ich habe so viel Angst, ich weiß gar nicht, was werden soll und sowas alles, dann muss ich immer sagen, oh, ich mag es gar nicht hören. Wir müssen der Angst des Wort Gottes entgegenhalten. Wir müssen natürlich fragen, ist denn Angst von Gott? Ja, es gibt wirklich Lehrer, die sagen, Angst ist von Gott, weil der Körper sich dann aufbaut und normale Mechanismen macht, wie er reagieren kann. So ein Quatsch. Lest doch mal bitte das Wort Gottes. 2. Timotheus 1,7, da steht, wir haben nicht den Geist von Furcht oder von Angst empfangen. Habe ich nicht, sage ich dann, sondern ich habe empfangen den Geist von Kraft, von Liebe und Besonnenheit. Dann sage ich dem Widersacher, noch nie gelesen, 2. Timotheus 1,7, lies es mal. Dann muss der fliehen. Dann flieht auch die Angst. Und wenn der nicht geht, dann sage ich, dann gehe ich halt. Und wenn der immer noch nicht geht, dann sage ich das Wort wieder. Immer wieder, bis dass der Kerl weg ist. Das ist die Kraft vom Wort Gottes, auch in unseren alltäglichen Nöten, dass wir das Wort Gottes reinsprechen. Und das, was passiert, dass unser Umfeld ändert. Für mich eine ganz tragische Geschichte, die tut mir so weh. 4. Mose 14, 34, das hat sich auch so eingeprägt. 4. Mose 14, 34, da steht, dass diese 12 Kundschafter, 10 haben gesagt, boah, es ist so schlimm. Also erst haben sie gesagt, tolle Trauben, Riesenfrüchte, alles toll. Und dann nachher, oh, es ist so schlimm, die sind so riesen. Und damit, dass die gesagt haben, die anderen sind so riesig, haben sie so noch größer gemacht. Das ist die Angst. Und Gott sagt zu den Zweien, Josua und Kaleb, die haben dann auch gesagt, und Gott hat sich zu ihnen gestellt und hat gesagt, was sie gesehen haben. Und dann haben sie gesagt, Gott ist mit uns, wir werden sie überwinden. Sie haben das Wort Gottes und die Kraft Gottes und Gott selber proklamiert und ausgesprochen. Und dann sagt Gott zu den ganzen, alle, die da in der Wüste waren, im 4. Mose 14, 34, für einen Tag Unglauben geht ihr ein Jahr durch die Wüste. 40 Tage Kundschaft, 40 Tage Unglauben, 40 Jahre Wüstenwanderung. Und ich sage immer, ich möchte keinen Tag Umweg gehen. Keinen Tag. Keine Stunde. Ich möchte direkte Wege gehen. Den Schrott, den die in der Wüste gemacht haben, will ich nicht. Sorry, es gibt Lehrer, die verherrlichen noch die Wüstenwanderung. Das hat Gott gemacht, damit das Volk was lernt. Das ist der größte Quatsch. Da muss ich einfach sagen, Hebräer 3, 17, Hebräer 3, 17 bis 20. Klarer geht's nicht. 16 kann man dazu nehmen, dann wird es noch klarer. Welche wurden denn verbittert, als sie es hörten? Waren es denn nicht alle, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Wahrscheinlich, man sagt, 2 bis 3 Millionen waren das insgesamt. Waren das nicht alle, die aus Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Welchen zürnte er, Gott, aber 40 Jahre? Die haben nur Schrott gemacht in der Wüste. Wir können das in keinerlei Weise verherrlichen. Haben nichts gelernt. Weil sie nur auf sich selber geschaut haben, nicht auf Gott und auf sein Wort. Welchen aber zürnte er Gott? Aber 40 Jahre lang waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen, welchen er schwur aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, als nur denen, die ungehorsam gewesen waren? Fragezeichen. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Angst macht in uns was ganz Besonderes. Angst wirkt Unglauben. Und das ist das Schlimmste, müsst mal schauen, wenn man die Bibel durchschaut, Jesus hat nur zu kämpfen mit Glaube, Unglaube, Unglaube, Glaube, Glaube, Unglaube. Das ist ganz verrückt. Und da können wir gegenwirken mit dem Wort Gottes. Jesus hat sich übrigens nur 2-mal gewundert in der Bibel. 2-mal, also sowieso nur im Neuen Testament. 2-mal. Er wird sich öfters über die Menschen gewundert haben, aber es gibt nur 2 Stellen, wo er sich gewundert hat. Und die eine ist wegen Unglauben in Nazareth, Markus 6,6. Da heißt es in seiner Heimatstadt auch noch, die müssen ihn ja kennen. Da heißt es, und er konnte keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Unglaube verhindert in uns und um uns Wunder. Und das Zweite ist noch viel stärker, Matthäus 8, 10. Das ist so stark von dem heidnischen Hauptmann, der Jesus einfach sagt, wenn ich meinen Leuten sage, Militär, mach das, dann machen die das. Und wenn ich denen sage, mach das oder lass das, dann lassen die das. Und Jesus genau so. Der hat das Bild von der Welt genommen, was wir auch machen, das Bild von der Welt, von unserem Alltag und auf Jesus projiziert und hat gesagt, und wenn du sprichst mit der Kraft des Wortes Gottes, dann geschieht es, dann wird mein Knecht gesund. Der hat noch nicht mal für seinen Sohn oder sonst irgendwas gebetet, sondern für seinen Knecht. So eine Liebe hatte der heidnische Hauptmann. Nicht mal ein Israeli war das. Und dann sagt Jesus, da steht drin, so einen Glauben, Matthäus 18, sagt Jesus, so einen Glauben habe ich nirgends in ganz Israel gefunden. Das ist der Hammer. Zweimal nur gewundert, wegen Glaube, wegen Unglaube und wegen Glaube. Und ich sage, Jesus, der soll sich wundern bei uns, bei mir, bei seinen Christen, bei seinen Heiligen, über den Glauben, dass wir großen Glauben haben. Und wie wächst Glaube? Durch das Wort Gottes. Glaube wächst durch das Wort Gottes, durch die Saat, die wir in uns hineinlegen. Römer 11, 20 sagt es eben noch schlechter, sie wurden ausgebrochen, das Israelvolk, der alte Bund wurde ausgebrochen wegen ihres Unglaubens. Deswegen sind wir eigentlich nur dazugekommen. Die Frage ist, haben wir Gewissheit, dass wir errettet sind? Und was gibt uns Gewissheit? Das Wort Gottes. Wort Gottes und Geist Gottes. Sorry, wenn ich mich immer wiederhole, ich komme bei allen Dingen komme ich immer wieder da drauf. Und was ist es Schöneres, als wenn wir bei unserem letzten Schnuff noch das Wort Gottes sagen können? Wir Jungen, wir sind vielleicht ein bisschen weit. Oh, wir Jungen, ist ja toll, ne? Naja, ich zähle mir auch zu jung. Und log dann jetzt. Wir Jungen. Was gibt es Schöneres, als wenn wir den letzten Schnuff machen und können noch das Wort Gottes sagen? Ich sage euch, mir ist in dem Bezug wieder eingefallen, die liebe Tante Marie. Esther und das Große und ich waren bei der lieben Tante und die war im Sterben, nur noch wenig zu leben, ein paar Tage. Und dann waren wir über Weihnachten da und dann sagt das Große auf einmal, hat dann das Losungsbuch und sagt dann zu mir, weil sie auch nicht so recht konnte, es hat ja auch geschmerzt. Und dann hat sie einfach gesagt, ah, Andreas, liest du doch mal die Losung und betest du noch danach. Ich sage, ja, das will ich gerne machen. Habe ich Losung aufgeschlagen und da war die Tageslosung ist, oder der Wochenspruch ist immer da, Johannes 1, 14, wo steht, denn das Wort, da habe ich dann gelesen, denn das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Soweit habe ich gelesen. Und dann habe ich mich gesammelt fürs Gebet und auf einmal liegt die Tante da sterbend. Die hat auch einen Halskrebs, glaube ich, gehabt. Konnte nicht mehr richtig reden, hat sie gebetet. Also ich habe gelesen, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und da hat die Tante sterbenskrank da gelegen und hat gesagt, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hey, ich sage, ich habe Gänsehaut gehabt. Und habe gesagt, boah, das gibt's. Das Wort ist einfach so in ihr drin gewesen, dass sie noch, selbst bei Abwesenheit und bei sterbenskrank, das Wort Gottes noch bringt. Und dann habe ich nur gesagt, oh Herr, so möchte ich auch sterben. Der letzte Schnuff, ein paar Tage später ist er gestorben. Der letzte Schnuff, das Wort Gottes. Ganz was Schönes. Aber ich habe auch noch was Schweres erlebt. Auch ein Sterbefall. Da war eine liebe Schwester, lag im Sterben und wir haben eigentlich immer zu ihr aufgeschaut, wie die gebetet hat. Boah, so eine Fülle. Beim Lobpreis aufgestanden und was alles. Ich habe sie sehr geschätzt. Und auf einmal liegt die im Sterben. Und dann kommt ein lieber Bruder zu mir, hat sie besucht und sagt zu mir, du glaubst es nicht, die liegt am Sterben, im Sterbebett. Und weißt du, was da rauskommt? Jetzt fragt sie mich, ja, langst denn wohl für Jesus? Boah. Hey, und Vorsicht, gell? Uns kann das nicht anders gehen. Was machen wir dann? Ah ja, das wird schon lange. Das wird schon lange. Jesus ist ja gnädig. Und du hast ja so viel getan, könnte alles vergessen. Was sagen wir so einem Menschen? Hey, ich sage, ich war wieder so zornig im Geist und habe gesagt, boah, Bruder, jetzt gehst du zu ihr hin. nächstmögliche Gelegenheit und lies dir vor, Kolosser 1, 13, 14. Was liest du da? Und lest du das vorher durch. Da steht, du Herr, du hast mich errettet. Da steht nicht, ja, vielleicht werde ich errettet oder ich werde errettet werden können sollen oder ganze Schrott. Könnt ihr vergessen. Da steht drin, du Herr, du hast mich errettet. Und wenn wir das im Widersacher entgegenhalten, hey, hau ab, ich bin errettet in dem Namen Jesu, du hast gar kein Anrecht, dann müssen Zweifel und alles wegfliegen. Und es geht noch weiter. Du Herr, du hast mich errettet, du hast mich herausgerissen. Ich sage mir, wisst ihr, wie es geht? Wusch! Er hat mich herausgerissen und woraus? Aus der Macht der Finsternis, so richtig gepackt, so weggerissen, aus der Macht des Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes Jesus, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Amen. Und ich sage euch, wenn wir das Wort einmal die Woche, jede Woche lesen, einmal am Tag, dreimal am Tag, wir werden uns nicht mehr fragen im Sterbebett, ja, bin ich denn errettet? Langt's denn wohl? Könnt ihr vergessen. Wir wissen und können fröhlich sterben und fröhlich in den Alltag gehen. Wir sind errettet. Kolosser 1, 13, 14. Das sind Facts, das sind wichtige, lebenswichtige Bibelstellen und die müssen uns durch Mark und Bein gehen. Das ist das Wort, wo es heißt, Hebräer 4, 12, das Wort Gottes, es trennt Mark und Bein, es muss wirklich durchgehen. Das ist einfach das Wort Gottes. Und es war bei Jesus nicht anders. Wie der Widersacher kam, Matthäus 4, hat was Schönes da irgendwas über das Wort Gottes verdreht gesagt. Nicht Schönes, verdreht gesagt. Da sagt Jesus, weil es in ihm war. Der hat die Tora nicht dabei gehabt. Undenkbar zu der Zeit. Er hat das Wort in sich gehabt. Er war das Wort Gottes. Und da mussten die anderen alle fliehen, die Widersacher. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. So, jetzt habe ich noch eine dritte Sterbensgeschichte. Und zwar im November. Da habe ich eine Tagung gehabt von meinem alten Betrieb aus und habe aufgebaut. Und ich bin so gut durch den Verkehr gekommen, dass ich ziemlich früh fertig war. Habe aufgebaut, dann kam die Gründerin von der Missionsgemeinschaft und sagte, na, wie geht's dir denn so? Und ich war so im Frieden. Ich sage, richtig gut. Was eben schade ist, dass ich gekündigt bin. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist aber schade, ja. Dann ist sie weggegangen, ich habe weiter aufgebaut und dann hat sie nachher gesagt, du, hast du einen Moment Zeit? Ich sage, wofür? Der Josef würde dich gern sehen. Das ist der Gründer von der Missionsgemeinschaft. Und ich war so gut voran, ich sage, ja, ich komme noch so gern. Und dann gehe ich zu dem 93 Jahre Missionsgründer, eine Missionsgemeinschaft, die es seit 70 Jahren jetzt bald gibt, liegt im Sterben. Und ich habe sonst was gedacht, wahrscheinlich, oh, macht der nicht letzten Schnuff. Da liegt da ein ganz fröhlicher 93-jähriger Mann. Und redet, ist fit, Schläuche in der Nase, Kopf und Hand und was alles voll, Luftbett, weil die Knochen kaputt sind. Und dann sagte mir richtig lächelnd, ich müsste schon lange tot sein, die Schwestern haben das gesagt. Dann nehme ich seine Hand und habe die eine halbe Stunde lang gehalten. Und habe überhaupt nicht auf die Hand gedacht. Und dann habe ich mit ihm geredet und der war so voll der Liebe Gottes, der Liebe zu Jesus. Kein Pieps, oh, da tut es mir weh. Und da habe ich auch noch was. Nichts, kein Pieps über die Krankheit. Nicht einen Pieps. Nur die Liebe zu Jesus, die Liebe zu seinem Wort und sowas Schönes. Und dann haben wir geredet und hat er mich gefragt, wo kommst du denn her? Und dann sage ich, also gelernt, habe ich in Krishona. Und sagte, oh, da kommt mein ärgster Feind her. Na toll, voll ins Fettnäpfchen getreten. Und hat dann her gesagt, es war mein ärgster Feind, aber wir haben uns so schön versöhnt und wir sind beide auf die Knie gegangen und haben Jesus um Vergebung gebeten. Oh, ich dachte, was ist das schön, wenn man so im Sterben liegt und dann dem anderen nicht noch so eins reinwürgen muss, sondern kann sagen, wir sind in Vergebung und haben miteinander gebetet und sind brüderlich auseinandergegangen. So was Schönes. Und der andere hat ihm wirklich Schmerzen zugefügt. Oh, das hieß sich gegenseitig, vor allen Dingen der andere. Und es war so schön. Und es war eine ganz tolle Begegnung. Ich war so erfüllt und habe gesagt, oh Jesus, das eine Sterben war schon schön, wo ich gesagt habe, so möchte ich sterben. Und da habe ich mir gesagt, so wie der, so möchte ich auch sterben. Mit 93 Jahren, voll des Wortes Gottes, voll der Liebe zu Jesus, voll des Geistes Gottes. So ein wachen Geist mit 93, ganz, ganz stark. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich noch, ich hatte eigentlich den Druck, dass ich ja eigentlich dann pünktlich zu Tagen musste. Und normal bin ich da wirklich sehr genau. Und da habe ich einfach gemerkt, jetzt ist das Gebot der Liebe, hier zu bleiben. Da war ich eine halbe Stunde bei ihm, bin dann gegangen und dann habe ich gesehen, oh, kommen die anderen noch nicht? Nein, eine halbe Stunde später, ich habe mich vertan. Super gepasst. Ich war sogar der Erste. War pünktlich. So lenkt Gott das. Wunderbar. Und dann habe ich abgebaut, war die Tagung, eine ganz tolle Tagung. Und dann habe ich auch von dem Zeugnis erzählt, von dem Missionsgründer. Das hat mich so gepackt, so einen lieben Menschen zu sehen, der Jesus so lieb hat. Und dann habe ich abgebaut und am Schluss kam die Gründerin wieder und sagt, du, der Josef will dich nochmal sehen. Geht es am Schluss? Ja, ja, ich sage noch so gern. Bin ich wieder zu ihm, habe ich gedacht, was hat er wohl? Und dann hat er gesagt, ich habe noch einen Wunsch. Wir haben unten im Keller 4 Millionen Traktate, über 4 Millionen Traktate für den Togo stehen. Mein Herzenswunsch ist, dass die ganz schnell nach Togo kommen, also französische Sprache. Kannst du das machen? Dann sage ich, ich möchte alles machen, dass das schnell geht. Ich sage, so toll, wer hat noch den Wunsch mit 93 Jahren sterben kriegen, an andere zu denken, dass die das Wort Gottes kriegen. Das ist die Kraft vom Wort Gottes, die wirkt sowas in uns. Das ist ganz gewaltig. Und ich sagte, ich will es gerne tun, habe es dann auf die Wege geleitet und ein paar Tage später ist er dann auch verstorben. War ganz, ganz starke Begegnung. Und wo ich einfach Menschen erleben durfte, denen das Wort Gottes so wichtig war, wo das Wort Gottes wirklich Grundlage, Fundament ist. In aller Schwäche, in aller Bedürftigkeit, in aller Not, aber das Wort Gottes wirklich so ein Fundament hat. Und bei Jesus war das ja nicht anders. Deswegen brauchen wir heute gar kein Mittagessen machen. Jesus hat es ja gesagt, Johannes 4 hat er das ja gesagt. Johannes 4, wo er mit der Frau am Jakobsbrunnen war, dann sagt er ja, eben da kommen ja die Jünger und sagen zu ihm, hey, Meister, willst du nicht essen? Dann sagt Jesus, nein, ihr kennt weder mich noch meine Speise. Müsst ihr überlegen, die Jünger, zu ihnen sagte, ihr kennt weder mich noch meine Speise. Wisst ihr was? Ihr habt null Ahnung. Jetzt seid ihr schon so lange mit mir unterwegs und ihr wisst immer noch nicht, wovon ich mich ernähre. Und dann sagte ihm Johannes 4 eben, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, also den Willen Gottes, des Vaters, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das macht Jesus wirklich satt. Und gerade auch in der Begegnung Matthäus 4 mit dem Widersacher 4,4, wo steht, das Wort Gottes ist eine Kraft. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Da haben wir wieder Mund Gottes. Das aus dem Munde Gottes ausgeht, das Brot macht uns wirklich satt. So, jetzt habe ich die Hälfte. Nein, ich... ja, genau. Nein, wir nehmen das Wort Gottes. So, eins ist noch wichtig in der Anwendung mit dem Wort Gottes. Ich sage das auch ziemlich schnell, wo ich noch ein bisschen aus meinem Nähkästchen erzähle. Wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Das ist bei mir so reingefahren. Wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Der Teufel kommt immer mit Lügen, mit 3 Lügen. Du kannst nichts, du bist nichts und du hast nichts. Dann müssen wir sagen, sorry, Hals, Maul, verschwinde. Anders dürfen wir mit dem gar nicht reden. Das Wort Gottes inhalten und sagen, hey, sorry, kennst du nicht? Noch nie gelesen im Wort Gottes. Weißt du, was Jesus über mich sagt? Matthäus 5, 14. Ich bin das Licht der Welt, verschwinde Dunkelheit. Das sage ich nicht über mich, sondern das sagt Jesus über mich. Ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Du bist Licht der Welt. Du bist Licht der Welt. Wir sind Licht der Welt. Und selbst wenn wir noch nicht scheinen, das ist uninteressant. Wir sind Licht der Welt. Es geht nur noch darum, dass das, was wir sind, dass wir das werden. Und dann, ich sage euch, wenn wir biblische Aussagen nehmen für uns. Wir müssen das Wort Gottes, ist schön, aber wenn wir es nur lesen und nicht anwenden, dann ist es kraftlos. Wichtig ist, dass das Wort Gottes auf guten Boden fällt, auf dem Herzen und dann bringt es vielfältig Frucht. Dann sagen wir, ich bin das Salz der Erde. Schon gewusst, ich bin Salz der Erde, Matthäus 5, 13. Dann können wir sagen, hey, was, ich bin nichts. Weißt du nicht, was ich bin? Ich bin Tempel Gottes. Noch nie gelesen, 1. Korinther 3, 16. Ich bin Tempel Gottes. Hast du noch nie gewusst? So viel dürfen wir mit dem Kerl sowieso nicht reden. Wir sollen mit Gott reden. Aber dann sagen wir einfach, ich bin Tempel Gottes. Früher war Gottes Herrlichkeit nur in dem Zelt drin und im Tempel. Und heute ist die ganze Herrlichkeit Gottes in mir. Und wisst ihr was? In euch auch. In jedem, der Jesus angenommen hat. Der Jesus sagt, Jesus, du bist mein Herr. Wir sind Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind mobile Tempel. Und da passiert was, wenn ganz viele, deswegen ist es auch so wichtig mit der Gemeinschaft, wenn da so zwei, drei Tempel zusammenkommen und Jesus sagt, zwei oder drei Tempel, also Menschen, in meinem Namen zusammenkommen, da passiert etwas, da ist er mitten unter ihnen. Wir sind Kind Gottes. Es gibt Religionsorientierungen, die sagen, wir sind doch alle Kinder Gottes, so ein Quatsch. Haben die noch nie die Bibel gelesen? Da steht, wir sind Kinder Gottes durch Jesus. Johannes 1,12 steht geschrieben, alle, welche den Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er die Macht, und im Griechischen steht noch Autorität und Kraft, Kinder Gottes zu sein durch Jesus. Nicht durch das, was wir machen, was wir können, was wir wissen, alles Schrott. Was wir allein sind, Kinder Gottes durch Jesus. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Kraft, Kind Gottes zu sein durch Jesus. Denen, die an seinen, an Jesu Namen glauben. Auch Epheser 1,5. Gott hat uns vorherbestimmt, schon vor Grundlegung der Welt, dass wir Kinder Gottes sind durch Jesus. Nichts anderes. Ist nicht biblisch sonst. Das dürfen wir wirklich auch den Geschwistern, die sagen, wir sind doch alles Kinder Gottes, müssen wir sagen, stimmt leider nicht. Wir sind alles Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Kinder Gottes werden wir durch Jesus. Und dann müssen wir auch wissen, wir sind sowas von geliebt, es geht nicht mehr. Haben Sie schon gewusst? Und das ist kein Gefühl, auch wenn wir kein Gefühl haben, uns liebt. Ich bin so eine arme Sau, keiner liebt mich, das kannst du vergessen. Im Reich Gottes gibt es nicht. Dann nimmst du das Buch, die Bibel und sagst einfach, es steht geschrieben, Johannes 15,9, so wie der Vater Jesus liebt, und jetzt pass auf, im Griechischen steht, genauso liebt Jesus mich. Wow, was für eine Power. So wie der Vater Jesus liebt, genauso, nicht mehr, nicht weniger, sondern genauso liebt Jesus mich. Und dann ein paar Verse später, Johannes 17, 23 steht, so wie der Vater liebt uns, dann bin ich in der Mitte, der Vater liebt uns, genauso wie er Jesus liebt. Hey, mehr geht nicht. Das ist die Power vom Wort Gottes. Und wenn wir das nehmen, das verändert uns, dann kommen Krisen, dann kommen Tiefschläge. Die sind normal. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Dass wir das Wort Gottes entgegenhalten. Und das ist eben mein Credo einfach. Wirklich das Wort Gottes nehmen und entgegenhalten. So, die meiste Hälfte haben wir, die andere mache ich dann das nächste Mal. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, wir danken dir in dem herrlichen Namen Jesus für dein wunderbares Wort, für die Kraft deines Wortes, für die Herrlichkeit deines Wortes und dass dein Wort niemals leer zurückkommt, so sagt es dein Wort. Es führt aus, wozu du es bestimmt hast. Wir haben jetzt heute Morgen viel gehört und wichtiger ist noch, dass wir das Gehörte aufnehmen, in unser Herz nehmen und dass es viel, viel Frucht bringt. Frucht fürs ewige Leben. Du kannst es wirken durch die Kraft und Macht deines Heiligen Geistes. Und wir danken dir dafür, dass wir ein Segen sind für unser Umfeld, für die, die dich auch noch nicht kennen. Auch für die beten wir, dass das Wort Gottes in ihnen eine herrliche Gestalt gewinnt und dass es herrlich ausführt, wozu du es bestimmt hast. Das beten wir in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen.